Podcast. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Und irgendwie hast du gerade so geguckt, als wäre unser Startsignal nicht richtig bei dir angekommen.
Oh, da hast du mir richtig, ja, da hat es gerade gehakt. Aber ich finde es schön, wie du mich so sehr beobachtet hast und mein Gesicht analysiert hast. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe übrigens, dass du mich heute Abend besser hören kannst aus dem Murphy's Egg, denn ich habe, oder wir haben uns hier ein... Siehst du's?
Nein.
Das weiß, das Helle auf dem Boden. Es besteht aus Stoff, es liegt auf dem Boden.
Ein Teppich.
Genau.
Gut, wie ihr hört, hört ihr nur uns, aber das ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Aber ihr hört uns, ich wollte gerade sagen zum ersten Mal in diesem Jahr, das stimmt aber gar nicht. Ihr habt schon einen von uns gehört, nämlich unser Hallo 2026, meine Güte. Wir waren jetzt ein paar Wochen draußen, dass ich jetzt komplett durcheinander komme. Aber egal, wir dachten uns heute, wir nehmen mal wieder auf. Und Dennis hat auch ein Thema eingebracht, aber bevor wir dazu kommen, fangen wir doch erstmal mit dem ganz, ganz Grundsätzlichen an. Dennis, was trinkst du heute Abend und was hast du zuletzt gesehen? Wir fügen es mal zusammen.
Oh, das ist ja gut. Ja, was ich trinke, ist heute ein Rotwein, ein französischer. Heb ein wenig meine Stimmung hier für heute Abend. Nein, ich habe natürlich sowieso gute Laune. Ich gehe gleich weiter mit, was ich zuletzt gesehen habe. Auf unserer Instagram-Story konnte man es sehen. Ja, wir haben einen Instagram-Account. Dieser Spruch muss ich auch mal wieder geben. Und zwar habe ich den zweiten Teil von 28 Years Later im Kino sehen dürfen. Ich finde es an erster Stelle, muss ich sagen, ziemlich verrückt, dass der Film so schnell rauskommt, nachdem der erste Teil ja im Sommer lief. Nach einem halben Jahr gleich der zweite hinterher. Ich dachte ehrlich gesagt, dass er sich mindestens ein Jahr Pause begibt. Hat er nicht, kam raus. Was ich dann wiederum komisch fand, war, dass er nur in den kleinen Sälen hier im Kino lief. Ich dachte, dass der erste Teil eigentlich recht erfolgreich war und er somit in den großen Sälen läuft. Nee, wir waren im kleinen Kino. Die war aber Gott sei Dank recht gut besucht für einen Freitagabend. Ja, die Story, ich muss dazu jetzt auch ein bisschen den ersten Teil spoilern, geht nahtlos an, sag ich mal, am ersten, wo der erste aufgehört hat. Der kleine Spike hat eine neue Gruppe kennengelernt. Und den hat man ja im ersten Teil am Ende ja gesehen und man dachte, das sind definitiv nicht die Guten. Das ist klar. Sie werden böse sein in dem zweiten Teil, aber wie böse die sind, wie verdammt böse die sind, hat mich in dem Film wirklich erschrocken, muss ich sagen. Das ist praktisch so ein Teil dieses Films. Und der zweite Teil, wie der Titel auch heißt, oder der Film, Bone Temple, spielt halt in diesem erbauten Knochentempel von Ralph Fiennes. Man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Screentime mit Ralph Fiennes. Man lernt dessen Charaktere viel, viel besser kennen. Er wird viel, viel menschlicher. Und das sind die anderen 50%. Und wenn man jetzt 50% und 50% zusammenzählt, hat man 100%. Und ich habe keine Zombies erwähnt. Ich muss euch leider so ein bisschen spoilern bei dem Film. Es waren mir zu wenig Zombies. Das sind für mich jetzt Zombies, sind für mich keine Infizierten. Ich nenne sie einfach Zombies. Klar, man hat welche gesehen. Es gab ein paar Szenen und der Alpha spielt eine große Rolle. Aber im Kern hat dieser Film das gemacht, was eine berühmte Zombie-Serie gemacht hat. Die Problematik sind die anderen Menschen. Ja, man kann sich daran erinnern, was bei Walking Dead passiert ist. Die Zombies sind in den Hintergrund geraten und die zwischenmenschlichen Konflikte sind höher gekommen. Und der Film treibt es halt auch darauf hin, die Story. Und ich muss leider sagen, er war okay, er war gut. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich war allerdings mit 2 Freunden im Kino und der eine fand ihn genauso gut wie den ersten und der andere war ganz klar der Meinung, dass er den zweiten besser findet als den ersten. Also irgendwie gehen die Meinungen komplett auseinander und was wir im Kino gehört haben von den Gästen links und rechts war genau dasselbe Spiel. Viele fanden den Film super und andere konnte man hören, dass die dieselbe Meinung waren, die ich jetzt habe. Dass mich der Film Ja, enttäuscht nicht, weil ich ohne Erwartung reingegangen bin, aber man muss sich darauf einstellen, dass er ein bisschen in die eine Richtung geht als der erste. So erstmal der Eindruck.
Ich glaube, also was ich ja gehört habe, ich habe ihn ja noch nicht gesehen zur Einordnung, was ich ja gehört habe von hier und da ist ja, dass er deutlich brutaler ist als 28 Years Later.
Das sind die Jimmys. Das, was ich gesagt habe, genau. der ist sehr, sehr brutal. Also ich sag mal so, es gibt ein berühmtes Haus bei Game of Thrones. Die haben so dieselbe Idee, was die immer gemacht haben.
Ich verstehe schon.
Du verstehst, ich will nicht zu viel sagen. Diejenigen, die es verstehen, können sich jetzt was denken, was da passiert. Und man sieht viel, wie ich finde. Und was ich halt vermisse ist, es ging ja noch eine Story-Part aus dem ersten Teil weiter, nämlich die Geschichte von dem Vater. Der Vater spielt ja auch noch eine Rolle von Spike. Da ist irgendwie so ein Story-Part, wo ich sage, was passiert mit ihm? Ich weiß, ich spoilere jetzt auch so ein bisschen, aber egal. Was der Film aber mit sich bringt, ist, klar, ich habe gesagt 50-50%, aber es kommt noch was, wo man sagen kann, es wird einen dritten Teil geben.
Ja, genau, aber das war ja vorher schon relativ klar.
Ja, aber nicht zu 100%. Es gab so ein bisschen, okay. Es war nicht so 100% safe. Aber es wird einen dritten Teil geben. Also das Ende hat mich wieder gecatcht. Also ich fand den Film jetzt nicht scheiße, aber aber das Ende hat mich
wieder gecatcht. Wir wissen ja, dass wir wissen ja, dass der erste / dritte Teil ja dein Film des Jahres letztes Jahr war.
Richtig, deswegen bin ich sehr hohe Erwartungen.
Genau.
Entschuldigung. Ich freue mich, eventuell kommt der dritte Teil ja im Sommer, wenn das jetzt so weitergeht. Ich weiß es nicht, mal schauen. Ich glaube, das wird dann richtig cool, weil, ja, das will ich jetzt nicht erzählen. Was hast du denn, was trinkst du denn heute Abend?
Und ich trinke einfach ein ganz normales Pilz, ein Hemelinger, weil es im Angebot war bei unserem hiesigen Getränkemarkt. Mhm. Und was ich zuletzt gesehen habe, ich mache mal ein kleines Spielchen mit dir, Dennis. Mal schauen, ob du darauf kommst. Braveheart. Der kam im selben Jahr wie ein anderer Film, nämlich 1979. Und der hat fast dasselbe Thema wie dieser andere Film. Der hat sogar fast denselben Namen wie dieser andere Film. Und es war immer der weniger bekannte dieser Filme. Hilft dir wahrscheinlich noch nicht so viel.
Also beide Filme aus dem Jahr 1979, beide fast denselben Titel, auch dieselbe Story.
Und beide fast dasselbe Thema. Nee, nicht ganz. Bei dem einen ist es ein bisschen dystopischer, beim anderen ist es ein bisschen realer. Aber es hat trotzdem auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten in der Story. Es geht bei beiden um Gangs.
Okay. Call me the Wanderer.
Ich habe The Wanderers geguckt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welchen anderen Film welchen bekannt habe, ich meine, das ist natürlich The Warriors. Genau.
Aus Coney Island.
Und ich habe The Wanderers noch nie gesehen gehabt, tatsächlich. Ich habe ihn jetzt erstmals gesehen. Aber genau, ich wusste, dass du die kennst. Oder auch vor allem den kennst, meine ich. Und ich muss sagen, ich habe nichts gegen The Warriors, aber ich war nie so ein großer Fan von dem Film, muss ich halt einfach ganz ehrlich sagen.
Nerd.
Ich glaube, du magst ihn, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ich finde ihn richtig cool, Mann. Also, ich glaube, ich habe ihn schon in dem Podcast hier vorgeschlagen.
Ja, hast du auch. Und ich muss sagen, mir hat The Wanderers richtig gut gefallen. Also wirklich, auch aufgrund einer Sache, die hast du gerade schon anklingen lassen. Der Soundtrack ist so krass geil. Da sind ja nur Musikklassiker drin in diesem Film. Das ist ja unfassbar. Und ich mochte diesen etwas, ich sag's mal so, ein bisschen realistischeren Ansatz von The Warriors, von The Wanderers im Vergleich zu The Warriors. Auch so ein bisschen so dieses Coming-of-Age-Thema, was der tatsächlich auch so noch ein bisschen mitspielt und so. Und ich mochte den Stil, dieses Bronx der 60er-Jahre spielt sie dann ja, also wird ja 79 gedreht, aber spielt in den 60ern. Und ich mochte dieses, einfach wie es dargestellt ist, ich mochte auch einige der Figuren, nicht alle. Und ich fand einfach generell, hatte der Film einen ganz coolen Vibe. Also ich mochte einfach generell so den Vibe des Films. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Also ich muss echt sagen, ich fand, den kann man sich heute, auch wenn er jetzt einfach mittlerweile auch schon fast 50 Jahre alt ist, einfach immer noch gut angucken. Also der hat mir tatsächlich gut gefallen. Und wie ich es halt schon gesagt habe, der steht halt immer so ein bisschen im Schatten von The Warriors. Weil The Warriors ist meiner Meinung nach so der dann doch eher im Mund geblieben ist, so im Kopf geblieben ist von den meisten als The Wanderers. Bei dir wusste ich allerdings, dass du ihn auf jeden Fall kennst, weil ich glaube, über dich habe ich ihn damals sogar kennengelernt, wenn ich mich nicht irre.
Das kann sein. Also wenn ihr fragt...
Und ja, ich muss aber...
Naja, für die Zuschauer, was ist der Unterschied zwischen Wanderers und Warriors, weil du ja gerade gesagt hast, der eine ist so ein bisschen bekannter, aber despotischer. Wanderers ist halt in den 60ern. Und ich glaube, der Film geht halt ein bisschen weiter runter, weil er halt in so einer anderen Zeit spielt, die so ein bisschen spießiger vielleicht ist. Die Gangs im Gegensatz zu... Also, lieber sind als bei The Warriors.
Ja, ja, genau. Ja.
Weniger Gangs sind. Und bei The Warriors sind ja ein Haufen Anzahl von Gangs und es geht so eine richtige Flucht und beziehungsweise eine Odyssee durch New York. Der Warriors hat schon ein bisschen mehr zu bieten, ja. The Wanderers ist so ein bisschen weicher.
Ja, genau, ist der kleinere, der weichere Film. Das passt schon ganz gut tatsächlich, ja.
Mit den, wie heißen die? Baldies, ne? Die Bösewichte, die Skinheads.
Ja, ja. Baldies, aber ich glaube, das wird in der deutschen Version nur einmal gesagt, sonst sagen sie immer die Glatzköpfe.
Ja. Der Anführer wie Terror.
Etwas von Lynch. Dann gibt es ja noch die Duckies, die Duckboys, die einzigen, die töten.
Stimmt. Siehst du, bei Warriors, die sind da generell ein bisschen härter gesittet.
Härter. Ja. Aber das ist halt auch dieses New York, in dem die Warriors spielt, ist halt ein bisschen das andere New York, als in dem, was in The Wanderers gezeigt wird.
Wie hast du ihn gesehen? Gibt es den gerade irgendwie zum Stream? Oder?
Den gibt's bei Prime. Den gibt's bei Prime und witzigerweise, ich meine, vielleicht kennen das einige von euch, gerade bei so alten Filmen, finde ich, das hat man das häufiger, die früher vielleicht in Deutschland in einer geschnittenen Variante rauskamen, aber heute halt nicht mehr geschnitten sind, die heute mittlerweile einfach so komplett unzensiert sind, dann hast du halt die Szenen, die früher halt geschnitten waren, einfach dann plötzlich drin auf Englisch, so für 2-3 Sätze. Und dann, so genauso ist es bei dem auch, wenn ihr den jetzt auf Prime guckt, genauso ist es auch. Der hat halt mittendrin plötzlich so 2-3 Sätze, die sind einfach einmal auf Englisch. Und dann ist wieder der Rest auf Deutsch.
Früher waren die, glaube ich, auch ein bisschen sensibler.
Ja, genau. Das habe ich mir dann auch gemerkt. Manchmal sind da einfach nur so 2 Wörter rausgeschnitten. Und die sind dann so im Englischen drin und dann einfach cut. Denn beim nächsten Satz ist dann wieder alles so ganz normal.
Es ist lockerer geworden.
So, und dann könnten wir eigentlich auch schon direkt zum heutigen Thema kommen. Und das hat Dennis vorgeschlagen. Witzigerweise, das ist mir dann auch aufgefallen. Man muss ja wirklich sagen, wir haben früher hier gerne mal von unserem Doc erzählt. Das wird leider nicht mehr ganz so gut gepflegt,
wie es früher vielleicht mal der Fall war.
Und auf jeden Fall war das nämlich tatsächlich eine Kategorie, die früher schon da drin stand. Nämlich beste Eröffnungsszene hieß sie damals. Jetzt haben wir sie ein bisschen weitergefasst. Einfach so auf bisschen beste Filmeröffnung. Und dadurch, dass wir halt jetzt relativ spontan von 3 auf 2 Teilnehmer runtergeschrumpft sind, hatte ich relativ schnell einen dritten Film. Ich weiß, dass Dennis noch ein bisschen gestruggelt hat, einen dritten Film zu finden. Soll ich deswegen vielleicht mal lieber anfangen, Dennis, oder?
Ja.
Okay, weil normalerweise haben wir ja diese schöne Tradition, dass Dennis eigentlich immer der Erste ist, aber dann fange ich heute mal an. Und hey, ich mach's einfach. Ich fange mit einem Film an, den habe ich sicherlich schon 3-mal hier drin gehabt, wenn nicht sogar 4-mal, weil er als mein absoluten Lieblingsfilm überhaupt gehört. Und dazu zählt halt diese überragende Eröffnung. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir hier rein? So Eröffnung, auf was legen wir Wert? Und ich finde halt einfach so, es geht mir gar nicht darum, die Eröffnung hier bei meinen Filmen, die können auch unterschiedlich sein, aber die müssen mir schon irgendwie so ein bisschen was vom Film vermitteln und die müssen mich einfach reinziehen. Ich muss danach so Bock haben auf diesen Film. Und ich saß damals im Kino. Ich sehe eine Kamera, die auf einen Mann zufährt, der an einem Glas in einem hohen Gebäude steht und der mir erzählt, dass er für 5 Minuten mir gehört, wenn alles so läuft, wie es soll, und dann, dass er mich da rausholt, nämlich mit seinem Auto. Und dann sehen wir eine Verfolgungsjagd, wie dieser Getaway-Driver, wie dieser Driver vor einem Lagerhaus wartet auf 2 Einbrecher, die da rauskommen und er damit denen eine Flucht macht durch das nächtliche L.A. Aber nicht so à la Fast and the Furious oder super alte Verfolgungsjagdflucht, nee, sondern so eine smarte. Er versucht im Schatten zu bleiben, er versucht ein parkendes Auto zu markieren, da wird er natürlich doch gesehen von den Cops. Es gibt eine kleine Verfolgungsjagd, die ist ganz, ganz kurz und dann im nächsten Moment fährt er wieder wo rein, taucht ab, geht undercover. Er fährt ins Parkhaus des Staples Center. Damals hieß es noch Staples Center. Ich glaube, heute heißt es anders. Er parkt, er zieht sich eine Clippers-Mütze an. Er geht weg, die Fans kommen raus und wir hören Kaminskis Nightcall. Und ich rede natürlich von Drive, dem Film. Und einfach allein dieser ganze Anfangssequenz, diese Verfolgungsjagd, die ist so Tension, die hat so einen geilen Tension, das ist so, du bist so angespannt, weil das so krass gemacht ist. Es hat eine geile Stimmung, dieses, mittlerweile sieht ja L.A. nicht mehr so aus, muss man sagen, die haben ja nicht mehr diese gelben, wie es ja in vielen Städten weltweit ist, mit diesen gelben Lichtern so. Da ist ja noch krass dieses gelbe Straßenlaternenmäßig so, das ist ja mittlerweile alles so dieses weiße,
kalte,
wie es ja mittlerweile so die Straßen, ja genau, wie es mittlerweile die Straßenleuchten so aussehen. Und wie gesagt, da hast du diese ganze zum Schneiden, so eine Spannung, die du kannst halt schneiden. Das ist halt ganz diese Verfolgungsjagd, weil die halt auch so ein bisschen anders ist. Und die settet halt den Mut und das wird dann beendet, dieser Auftakt mit diesem nächtlichen Flug über L.A. nochmal zu dem Lied Nightcall von Kavinsky. Und das hatte ich dann so reingesungen. Das sind so die ersten 10, 12, 13, 14 Minuten. Und dann steht da halt Drive und ich bin sowas von drinne. Und ich habe schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, dass ich Drive abgöttisch liebe. Und einen großen Teil davon spielt diese erste Viertelstunde. Die zieht mich so rein in diesen Film. Erstmal durch dieses Spannende und dann durch diese geile Mucke, durch diese geilen Bilder und ich bin sold.
Und dann hast du praktisch noch, wo du gesagt hast, dieser Schriftzug Drive kommt rein. Ist ja nicht normaler Schriftzug, sondern was sind das? Lila, Pink, Kursiv. Denkst du, okay, ja. Was ist das denn jetzt hier? Aber warum ist das wieder cool? Unterstützt wieder meine These, oder das ist ja keine These mehr, es ist ja belegt. Da spielt die Stadt wieder einen Charakter. Du hast praktisch auch einen Charakter, den du die ganze Zeit siehst. Das, was du halt beschrieben hast. Durch L.A. fahren, du bist fasziniert von diesen Bildern. Du sagst dir wieder, oh mein Gott, wie schön kann eine Stadt sein. Okay, dass es jetzt L.A. ist, weiß ich nicht, ich war noch nie da. Hat mich auf jeden Fall auch gecatcht. Fand ich auf jeden Fall cool, dass er auch ein Clippers Cap getragen hat und nicht ein Lakers Cap. Es hat irgendwie alles hineingepasst. Alles hat, jede einzelne Minute hat das irgendwie sympathisch gemacht. Und bei Drive, ich weiß, ich habe mir noch damals, ich habe ihn zum zweiten oder dritten Mal auch geguckt mit einem anderen Kumpel und er hat den Film gesehen, okay, fand die Anfangsszenen auch dann cool und dann ist der Film ja sehr seicht. Er erzählt irgendwie was, wie er ein Rennauto kaufen möchte und was weiß ich und ein Kumpel guckt mich an und sagt so, nach so fast einer halben der Hälfte des Films, ey, Digga, was gucken wir hier eigentlich für einen Film, was soll das? Und dann kommt die Szene, wo sie er und zwei andere Bankräuber, beziehungsweise Bankräuber, Bankräuberin, das heißt, eine Bank war es ja nicht, sondern ein Pfandhaus oder sowas, in so einem Hotelzimmer warten. Und dann etwas passiert. Und dann nimmt der Film einen ganz anderen Drive auf. Hahaha, der Joke. Und ab da an meinte er so, Alter, was geht ab in diesem Film? Denn da zieht er dann richtig an. Ich weiß auf jeden Fall, du warst sehr, sehr geflasht von dem Film.
Ich liebe den. Bis heute, das ist mittlerweile 15 Jahre her.
15 Jahre her, dann kann ich es auch verraten. Mein guter alter Freund Ben ist teilweise auch mit einem Zahnstocher durch die Gegend gegangen.
Ja, das weiß ich. Das hat es aber schon mal verraten in irgendeiner Folge.
Das war halt der alte, oh Mann, ey. Das ist halt der alte Ben. Ich meine, du hast ja auch erzählt, ja, dass du mal Sprüche von Californication.
Hank Moody. Ja, genau.
Aufgeschrieben hast. So. Gut. Die Babycam ist offline.
Willst du weitermachen?
Ich mache jetzt hier die Babycam ist zwar offline, aber egal. Ich liebe das Risiko und hoffe, dass meine Tochter durchschläft gerade. Ja, ich bin gestern auf die Idee gekommen. Ich war für das Thema hier heute. Und zwar saß ich im echten Murphys. Ich saß hier nicht im Murphys Eckig, es war im echten Murphys. Und da habe ich einen richtig coolen Song gehört. Und zwar war das von David Rawlings. Jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig ausspreche. Gumberland Gap.
Sagt mir nichts.
Es ist das Lied wird in der Öffnungssequenz gespielt von The Gentleman.
Ah.
Und da muss ich sagen, das ist ein allgemeines Ding, wenn Filme eine richtig schönen Eröffnungssong haben. Also diese Bilder mit einem schönen Song unterlegt ist, wie bei dir Nightcrawler es war, bei Drive, hat mich das da gecatcht, weil ich finde diesen Song, ich kannte den Song vorher nicht, bevor ich Gentleman, den Film gesehen habe, aber ich fand den Song irgendwie mega klasse. Ich stehe auf diese Art von Musik und ich fand die Anfangssequenz mega nice von, wie genannt, The Gentleman von Guy Ritchie. Es ist halt ein typischer Guy Ritchie-Film aus dem Jahr 2019. Er hat ja Snatch vorher gemacht, Bube, Dame, König, Gras. Viele fanden ja den ersten am besten. Snatch war auch mit Brad Pitt ein guter Film. Danach Rock'n'Roller mit Gerard Butler war für mich der Schwächste dieser Gangsterreihe, sage ich mal. Und Gentleman mit Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Jeremy Strong, Colin Farrell, der war wieder für mich persönlich wieder richtig gutes Guy Ritchie-Niveau. Einfach wieder in der neueren Zeit. Du kannst du halt nicht alles mit den alten Filmen vergleichen. Die hatten halt einen anderen Charme. Du musst auch akzeptieren, dass es neue Filme gibt, die halt ein bisschen neueren Look haben. Und was dieser Film mitbringt, ich komme gleich erstmal zu dieser Anfangssequenz, dass man halt viele Protagonisten hat. Ich habe es ja viele jetzt berühmte Schauspieler schon aufgezählt. Und jeder hat so seine eigene Storys und diese ganzen Storys sind ineinander so ein bisschen verwoben, wie sagt man?
Ja, verwoben.
Verwoben. Wobei man, was ich immer so ein bisschen doof finde ist, oder ein bisschen, was ich filme, so ein bisschen anprangere ist, wenn man nicht genau weiß, in welcher Zeitlinie welcher Part so spielt. Es gibt ja so Filme, die, wo am Ende so eine kleine Auflösung kommt und dann merkt man so, Moment mal, diese Geschichten wurden nicht ganz parallel erzählt. Der Zuschauer wurde praktisch verarscht. Das war eine untreue Erzählweise. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Aber naja, trotzdem ein sehr starker Film. Und genauso ist es halt bei dieser Anfangssequenz. Die Anfangssequenz ist nicht die Anfangssequenz, das kriegt man aber relativ schnell mit. Kann man also mit relativ gut leben. Und man sieht halt so eine Szene, das werde ich, glaube ich, wieder für so einen Alkoholiker gehalten, wie die Rolle von Matthew McConaughey, Mickey Peason, oh Mann, die Kamera ist wieder online, jetzt kann ich wieder ein bisschen entspannter reden. Warte, ich muss nur kurz gucken, ob meine Tochter noch im Bett liegt. Es lädt, ich hasse es, wenn es lädt.
Da muss man immer so lange warten.
Ich will Unreal Tournament spielen. Der in einen Pub geht, er wird von seinem Fahrer abgesetzt, man sieht, es ist helllicher Tag, er geht in einen Pub hinein, bestellt sich dort ein großes Bier, ein Pint und ein Soul Eye, also habe ich noch nie gegessen, will ich auch noch nie essen, aber selbst in dieser Sequenz sah das echt mal nach einem guten, soliden Frühstück aus, muss ich sagen. Einfach mal knallhart am Vormittag ein Bier und ein Ei gönnen. Und dann sieht man, wie Killer in diesen Pub kommen. Es fällt ein Schuss und man sieht, wie Blut herumspritzt. Und man weiß jetzt nicht, okay, wer ist jetzt gestorben? Es ist auf jeden Fall einer gestorben, beziehungsweise einer hat sich verdammt schwer verletzt. Und dann kommt das Lied, von dem ich gerade erzählt habe. Ich werde es, wenn ich mal für diese Folge dann in den Insta-Post mache, mal das Lied verlinken. Oder ich mache es vielleicht in so einer Story, weil ich es echt wirklich, wirklich cool finde. Und dann werden in diesem Intro, was künstlerisch, finde ich, ganz nice gemacht ist, einige Sequenzen von dem Film gezeigt. So ein bisschen mit einem Goldfilter darüber, ne, durch das Bier, die Farbe des Bieres wird damit eingespielt. Und man kann sich so ein bisschen puzzelweise schon erkennen, okay, was kommen einem die nächsten 115 Minuten auf einen zu? Und das finde ich eigentlich wiederum auch ein ganz interessantes Stilmittel oder ein ganz nice Stilmittel, wo man sagen kann, okay, was ist das für eine abgefahrene Szene? Wer ist das? Wieso hat der auf einmal irgendwelche Koffer in der Hand? Also was ich damit sagen möchte ist, es macht irgendwie Lust auf mehr dann bei dem Film. Und das noch, wie gesagt, unterlegt mit dem Song. Das Intro war vorbei. Ich saß im Kino und ich wusste, okay, ich habe Bock auf diesen Film. Und ich wurde auch nicht enttäuscht und ich habe mir die Mühe vorher gemacht, mir die Szenen so ein bisschen zu merken. Und ich habe sie auch beim Schauen des Films alle wieder finden können. Also das ist für mich auch manchmal wichtig. Wobei, ja, das ist Thema dieser Folge. Man guckt 5 Minuten und man weiß, man hat irgendwie Bock auf den Film.
Oh, das finde ich witzig, dass du dieses mit dem Foreshadowing jetzt ansprichst. Weil das hatte ich ja mal, ist nicht so lange her, sicherlich vor 2-3 Monaten oder sowas in diesem Podcast, wo ich, glaube ich, ja schon mal über diesen französischen Film aus dem letzten Jahr gesprochen habe, Beating Hearts, wo ich ja gesagt habe, dass ich den am Anfang die erste schon so stark fand, und am Ende ist er leider abgeflaucht. Und ich habe ja damals schon gesagt, dass ich den am Ende auch nicht so geil finde, weil der am Anfang, die erste Szene, also das ist ja, was du jetzt erzählst, der beginnt auch so gesehen mit einem Foreshadowing, der erzählt, was am Ende inmitten der Geschichte passieren kann. Aber dann in der eigenen Geschichte redcodet er das und macht es anders. Und das hat mich bei dem Film so geärgert, weil es war, in dem Fall wäre es halt so übelst brutal gewesen. Und dass er das dann innerhalb des Films doch nicht so macht, hat mich voll geärgert. Deswegen finde ich das okay, wenn der Film es dann noch durchzieht.
Sich treu bleibt praktisch. und nicht sein genau. Erzähl, sein Stilmittel ändert.
Ja.
Und das ist eine Frage von weggenommen. Ich hätte mich im Laufe der Folge gefragt, von wegen, gibt es halt irgendwelche Filme, wo es nicht eingetroffen ist, wo du denkst, okay, der Anfang war super und dann auf einmal...
Boah ja, aber da habe ich einige Filme und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, es ist viel schlimmer, wenn der Anfang super ist, aber das Ende nicht, als wenn es umgekehrt ist. Wenn der Anfang nicht so gut ist, aber das Ende ist super. Weil dann gehst du immer mit einem guten Gefühl aus dem Film. Wenn es am Ende scheiße ist, gehst du mit einem schlechten Gefühl aus dem Film. Deswegen ist es immer besser, wenn er hinten raus besser ist, als wenn es am Anfang so ist eigentlich.
Das stimmt. Wie bei unserem Movie-Quiz im Astorf.
Oh, das hat mir getan.
Platz 2 auf Platz 7.
So, dann mache ich mal weiter. Und ich nehme euch mal mit. Wir sehen schöne Landschaft, grüne Wiesen. Da ist eine Farm. Sieht alles sehr etwas älter in der Zeit aus. Und dann kommen da ja so...
Zombies?
Mal so. Was?
Zombies? Boah.
Nee,
Engländer?
So ähnlich. Nazis. Und die kommen zu dieser Farm. Und da ist dieser Mann mit Familienmitgliedern. Und dann kommt dann dieser, ich weiß gar nicht, was er ist. Colonel? Nee, Leutnant, keine Ahnung. Kann's doch nicht. Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus.
Ja.
Und dann darüber reden, warum man ihn den Judenjägern, wissen die, Juden was auch, ist auch geil.
Ja, Judenjäger.
Ja. Und
Oberst der
SS. Es ist einfach geil.
Entschuldigung.
Nee. Oberst Hans Lander.
Standardführer Hans Lander.
Und wir reden natürlich über Quentin Tarantinos Inglourious Basterds aus dem Jahr 2009. Dennis und ich haben ihn damals zusammen im Kino geguckt. Und ja, und es ist einfach dieses Ganze, es ist gar nicht, ich habe zwar jetzt das erzählt mit der Farm und dem, und wie sie da ankommen und alles, und aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist einfach dieser, ich wollte gerade sagen Dialog, es ist auch eigentlich ein Dialog, aber es ist einfach zu 90% auch einfach ein Monolog, weil eigentlich redet hier nur Hans Lander. Und der französische Farmer, der antwortet halt sehr kurz und knapp. Und weil Hans Lander sucht halt versteckte Juden. Und irgendwann in der Mitte des Gesprächs fährt die Kamera dann von der Höhe der beiden Protagonistinnen an dem Tisch vorbei nach unten und weiter nach unten, an den Dielen nach unten. Und man sieht unten Menschen liegen. Natürlich, die sich verstecken, die sich den Mund so halten, damit sie keine lauten Geräusche geben. Und wir wissen, aha, das sind die Gesuchten. Und dann nimmt dieses, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, bei Drive mit der Tension, die zum Schneiden ist, das ist hier auch, aber hier auf eine ganz andere Weise. Bei Drive war es einfach diese Verfolgungsjagd, werden sie erwischt, werden sie nicht erwischt. Hier ist es auch, werden sie erwischt, werden sie nicht erwischt. Aber hier geht es nicht um Verfolgungsjagd. Hier findet diese Verfolgungsjagd einfach zwischen dem statt, was die beiden Menschen, die sie sich unterhalten. Und einfach was für eine unfassbar einnehmende Art diese Figur Hans Lander in dieser Szene hat. Also ist ja jetzt nichts Neues. Christoph Waltz hat für diese Rolle einen Oscar gewonnen. Natürlich, weil er diesen Film auch über die gesamte Lauflänge trägt, aber ich finde es allein schon in dieser Auftaktszene einfach so gut. Und wenn dann das alles, ich sag mal so, sich dem schlimmen Ende neigt in dieser Szene und dann auch dieses Au revoir, Shoshana, das hat sich irgendwie so eingebrannt, das ist für mich. Ich war interessiert, aber ich war jetzt nie so. Ich mag alle Tarantino-Filme. Es gibt, glaube ich, keinen, den ich wirklich nicht mag. Gibt es nicht. Aber vielleicht in der Spitze finde ich die auch immer nicht ganz so gut, wie sie andere vielleicht fanden. Aber nach dieser Eröffnungsszene, nach diesen ersten 10 Minuten, war ich sowas von sold auf diesen Film, weil das hat es mir einfach, diese Anfangssequenz, die fand ich so hervorragend einfach, mit dieser Szenerie mit diesem Farmhaus, wo eigentlich nichts drumherum ist, und du denkst dir, okay, jetzt machen sie hier diesen armen Mann und sowas, dabei weiß er von nichts. Letztlich weiß er noch mehr und letztlich verhält er sich vielleicht dann doch nicht so, wie den meisten das gefallen würde oder nicht. Aber er wird wahrscheinlich auch dazu getrieben durch diese einnehmende Art von Hans Lander. Und das ist halt einfach extrem gut gespielt. Und ich war sofort drin in dem Film. Ich hatte Bock, jetzt hier die restlichen, ich weiß nicht, der ist ziemlich lang, glaube ich, noch 2 Stunden mir dann diesen Film zu geben. Und ich hatte am Ende eine super Zeit mit dem Film, und ausschlaggebend dafür war dann wahrscheinlich auch wirklich die Eröffnungssequenz mit genau hier der Farm, Hans Lander, dem französischen Farmer und den Menschen, die sich vielleicht unter den Dielen versteckt haben, was dann natürlich jedes Geräusch, jedes Knarzen der Diele, jedes Einschenken oder das Einschenken der Milch, alles der Ton, der macht es dann schon so ein bisschen, die Musik hier auch. Und es hat schon fast, man muss ja wirklich sagen, diese ganze Szene, die ist ja, das merkt man ja auch daran, wenn man merkt, was Tarantino danach für Filme gemacht hat, nämlich direkt unmittelbar danach, nämlich Django Unchained und dann ja auch noch The Hateful Eight. Ich finde nämlich auch, dass diese Eröffnungsszene krass westernmäßig ist. Die wirkt fast schon wie ein Western, einfach schon. Und deswegen passt es halt danach, dass er danach halt auch Western gemacht hat, eher so. Und ja, ich war sold und dem Film super wohlgesonnen ab dem Moment.
Du meinst dieses typische westernmäßige, okay, die Häuser bestehen einfach nur aus Holz, jetzt knarrt überall, Stiefel, oh, alles macht ein bisschen Geräusche.
Ja, genau.
Das ist ja ein Kunstwerk eigentlich, diese Anfangssequenz. Ich meine, du siehst dieses Bauernhaus, was du besprochen hast, ich glaube, die hängen da gerade weiße Laken irgendwie auf.
Genau. So die Unschuld, so von wegen nochmal so symbolisiert.
Du siehst von hinten, alles ist schön und grün, und du siehst von hinten so diese kleinen schwarzen Autos, wie sie immer näher kommen, diese sprichwörtliche Gefahr. Ist schon bildgewaltig dann da. Ohne die glanzvolle schauspielerische Leistung von Christoph Waltz schon. Allein die Bilder sprechen für sich und ist so ein Kunstwerk. Das ist ja das Schöne an Filmen, deswegen mögen wir ja Filme auch so gerne. Du kannst einen Frame anhalten, es ausdrucken, entwickeln lassen und dir irgendwie aufhängen. Manche Bilder können es, manche Filme können es einfach oder manche Regisseure. Ich glaube, da bist du nicht alleine.
Ich glaube, das ist eine sehr beliebte Szene.
Eine sehr, sehr, eine der berühmtesten, beliebtesten Anfangsszenen der Filmgeschichte. Ich schieße mal los mit meinem zweiten Film.
Mach das.
Dieses Lied könnte ebenso gestern gespielt worden sein in dem Murphys. Wir machen übrigens dort, wir planen Ende Februar, März wieder ein Filmquiz, ein Filmkneipenquiz. Also wenn ihr Lust und Zeit habt und im Raum Braunschweig ansässig seid, kommt gerne zu diesem Quiz. Die Werbung wird noch folgen. Die Moderatoren sind wir beide. So. So, mein zweiter Film. Ich hatte ihn nicht schon drinne. Es ist Watchmen. Eine Comic-Verfilmung. Ich hatte es in der Comic-Buch-Verfilmung-Episode hier schon erzählt. Watchmen, ich hatte damals, war ich mit dir im Kino, ich habe den Trailer zu diesem Film gesehen, dachte mir so, ich kannte es nicht, keine Ahnung, wer sind die Watchmen? Ich kenne nur gefühlt Spider-Man sozusagen, ne, die üblichen Verdächtigen. Und danach sind wir dann auch ins Kino reingegangen bei dem Film. Es war, 2009 kam der ja raus. Und wie gesagt, ich hatte ja keine Ahnung zu Watchmen. Und man sieht in der Anfangssequenz, wie ein alter Mann mit einem dicken, fetten Schnauzer sich eine noch dickere Zigarre anzündet, sich dazu einen Whisky einschenkt, in irgend so ein Loft, ein Penthouse, sich dann durch das Fernsehprogramm durchzappt. Man kann es erkennen durch anhand des Fernsehmodells, okay, es muss sich irgendwie um die 80er Jahre handeln und um das Fernsehprogramm und bleibt dann hängen an einer Szene, ein Film, bei dem halt ein Haus mit einem Pool gezeigt wird und Bikini-Mädchen dort lassiv sich durch die Gegend räkeln. Kein Porno, einfach so ein bisschen, vielleicht ist es fast eine Bikini-Werbung, ich weiß es nicht, oder da sollte ein Haus verkauft werden. Eine lassive Musik ein wenig gespielt wird und er sich dorthin setzt mit einem Morgenmantel und es einfach genießt. Sein Drink, seine Zigarre, die Ruhe und halt diese Fernsehsendung. Und ich habe diesen Film sehr oft gesehen. Auf Blu-ray, auf DVD, dann auf Blu-ray, dann auf Ultra. Weiß nicht, wie hießen diese kam nach Blu-ray.
Ja.
Ja, irgendwas speziellen Versionen gab es noch die Version mit der Piraten-Story mit drin. Das gab es nur da drauf. Und deswegen habe ich mir noch nach langer Zeit und auch das war auch das letzte Medium, was ich mir in Sachen Film wirklich gekauft habe. Also als Hardware. Physikalisches Träger. Warte mal kurz. Warte. Genau. Und im Kino kam mir diese Anfangssequenz so ähnlich lange vor. Und ich habe es aber trotzdem gut gefunden. Und jetzt, wo ich das den Film noch ein paar Mal gesehen habe, kam mir diese Anfangssequenz aber recht kurz vor. Und ich bin immer noch der Meinung, in der Kinoversion war das länger, aber es kann auch einfach mein persönliches Empfinden sein. Ihr wisst es, wenn man etwas zum ersten Mal erlebt, dauert das viel, viel länger und wenn man das später dann wieder durchmacht, ist es viel, viel kürzer. Aber das Besondere an diesem Film ist, der hat nicht nur eine Anfangssequenz, nein, er hat zwei Anfangssequenzen. Das war die erste. Und dann folgt die zweite zugleich. Nachdem derjenige noch wirklich, damals sah es richtig nice aus und ich glaube, das sieht immer noch toll aus, filmisch, wie er durch das Fenster geschmissen wird und er fliegt halt runter und links und rechts überall die Glassplitter und ja.
Ja.
Dann kommt, wie gesagt, die zweite Anfangssequenz und dann dort wird halt Wendy Watchmen vorgestellt. Die Vorgeschichte, weil die Watchmen gab es schon in der ersten Generation und es wird halt, ja, eine, wie soll ich sagen, die Ereignisse, die wirklich stattgefunden sind, werden teilweise gezeigt. Es wird Richard Nixon gezeigt, es wird gezeigt, wie sich ein Mönch bei lebendigem Leib verbrennt. Alles, was es gibt, aber es wurde teilweise leicht verfremdet. Also es gibt so eine Art Paralleluniversum. Beispielsweise wurde Nixon zum dritten Mal gewählt. Trump eventuell, naja, anderes Thema. Und das fand ich sehr interessant. Also du wirst durch diese Anfangssequenz hinein in die Story gebracht und du weißt, okay, wo bist du? Ah, du bist in einer Art Paralleluniversum, in einer Welt, die, wie sie sein könnte, aber nicht ist. Aber da befindest du dich gerade. Du weißt, du hast die Charaktere dann kennengelernt und du weißt, wieso, weshalb, warum die Welt so ist, wie sie ist in diesem Film. Und das fand ich wunderbar gemacht und es wurde noch hinterlegt mit dem Song von Bob Dylan, The Times They Are Changing. Passend dazu. Bisschen einfach gemacht, aber der Song passt wie Arsch auf Eimer, sage ich mal. Und das finde ich ganz cool. Es waren schöne Bilder. Man hat gelernt, okay, was geht da ab? Und man hat einen tollen Song gehört. Gucke ich mir ab und zu immer mal wieder gerne an. Kann man auf YouTube sich natürlich wieder ansehen. Finde ich gut. Das war's eigentlich. Und The Watchmen, ihr wisst es, ich habe danach mehrmals das Comic gelesen, mehrmals den Film gesehen. Before Watchmen, ich habe dann die Serie zweimal gesehen. Ich bin ein riesengroßer Watchmen-Fan. Okay, es gibt noch einen Zeichentrickfilm, den habe ich nicht gesehen.
Ich muss mich ja outen. Wir haben den ja damals zusammen im Kino gesehen. Und ich habe ihn seit damals tatsächlich nie wieder gesehen. Ich habe Watchmen seit dem Kino damals nie wieder gesehen.
Es gibt doch, okay. Ich habe ihn für dich fünfmal gesehen. So, aber ich weiß doch, als ich rausgegangen sind, ganz viele Leute sind da rausgegangen und meinten so, ey, was war das für ein Scheiß? Ja, es war halt kein Superheldenfilm. Die Leute sind reingegangen.
Das war's wirklich.
Die Leute sind reingegangen, die dachten, die sehen jetzt irgendwie Spider-Man oder Hulk oder sonst was. Das war ja noch 2009, war das MCU. Gerade wie viele Filme gab es denn von MCU? Ich glaube.
Also das MCU in der Form gab es ja nicht so. Es gab diese vorher, diese Blades und die Raimi Spider-Man und sowas, aber es gab ja auch so gesehen ein MCU oder
ja,
so.
Ja, ich meine, Iron Man ist danach rausgekommen, ne? Ja.
Genau.
Deswegen fing er erst mit Iron Man, glaube ich, wirklich an. Ich habe einen dritten Film noch.
Oh, okay. Gut, dann muss ich nämlich meinen vierten, den ich jetzt hier noch hätte, schneide ich ihn trotzdem nachher noch kurz an. Aber mein dritter Film ist jetzt nämlich ein anderer, weil eigentlich war mein dritter Film der gewesen, den ich jetzt als vierten gerade genannt habe. Den haben wir nämlich damals vor Jahren in unsere Liste eingetragen mit dem besten Eröffnungsziel. Den habe ich jetzt aber erstmal rausgelassen. Wir hatten Drive, der nimmt am Ende eine relativ brutale Wendung. Ich hatte Inglourious Basterds schon, der hat am Anfang schon direkt die brutale Wendung. Du hattest jetzt auch schon Gentleman, der auch nicht gerade unbrutal beginnt. Oder auch The Watchmen, der auch nicht unbrutal beginnt. Lass uns doch mal mit etwas Schönem starten. Was allerdings hinten raus in dieser Anfangssequenz auch nicht ganz so schön endet. Es geht nämlich tatsächlich jetzt mal, einfach mal komplett jetzt mal weg von dem, was wir bisher hatten. Ich nehme jetzt mal einen Pixar-Film. Und es ist ein Film von Pixar, der ist noch aus der goldenen Zeit von Pixar, kann man sagen, wo die einen Hit nach dem nächsten gehauen haben. Und dieser Film war für mich zwar auch ein Hit, aber das liegt tatsächlich nur an den ersten 10 Minuten. Der Rest des Films ist okay, Familienunterhaltung. Mit irgendwelchen sprechenden Hunden, komischen Hunden, die Flugzeuge fliegen und Häusern, die fliegen. Aber es ging mir vor allen Dingen um die ersten 10 Minuten von Carl und Ellie, wie sie sich als Kinder kennenlernen, wie sie direkt eine auf ihre Weise Bindung mit der wilden Ellie und dem ruhigen Carl entwickeln, wie wir innerhalb von ein paar Minuten gezeigt bekommen, wie diese beiden ihr Leben miteinander verbringen, mit guten, aber auch mit schlechten Seiten, was alles super einfühlsam vermittelt ist mit einer ganz, ganz tollen Musik, wie wir dann auch sehen, dass die beiden keine Kinder kriegen konnten und wie dann am Ende auch sie sich einen ihrer ganz großen Träume, einen gewissen Urlaub nicht mehr erfüllen können, weil Ellie vorher verstirbt. Und das kriegen wir innerhalb von weniger Minuten alles gezeigt und das ist ganz, ganz groß, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich bin nicht der allergrößte Fan von oben, weil der Film dann hinten raus nicht mehr ist als ein solider Familienfilm. Aber diese ersten 10 Minuten, die sind ganz, ganz großes Kino und das ist mir jetzt auch egal, ob es Animationsfilm ist oder Echtfilm oder sowas, es ist so schön gemacht. Das ist eine Musik, die werde ich immer wieder erkennen, wenn ich den irgendwo höre, dann weiß ich sofort, das ist die Mucke von oben. Und da hatte mich der Film, wie ich es bei den anderen Filmen schon gesagt habe, der Film hatte mich da auch schon, der konnte es dann nicht ganz so einlösen, wie die ersten beiden Filme, meiner Meinung nach, die ich hier genannt habe. Aber trotzdem einfach diese Anfangssequenz von oben, die ist ganz, ganz toll und die gehört zu dem Besten meiner Meinung nach, was Pixar je gemacht hat. Und deswegen will ich auch, lasse ich auch nie was kommen. Diese Anfangssequenz von oben, die ist ganz, ganz toll und auch wenn ich jetzt ganz, ganz häufig gesagt habe, ganz, ganz, aber einfach nur mal so erwähnen, ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen kann. Und vor allen Dingen, genau, du hast natürlich ein bisschen, Ellie spricht ja ein bisschen auch so immer mal wieder, aber das meiste, vor allem die Sachen dann, wie sie alt werden, wie sie immer wieder ihre Ersparnisse opfern müssen für irgendwelche Sachen, das passiert ja alles ohne Worte. Dass du dann merkst, dass Ellie krank wird und solche Sachen. Das passiert ja alles ohne Worte. Das wird dir einfach nur in ganz, ganz kurzen Szenen gezeigt und du verstehst das trotzdem alles. Und du merkst dann trotzdem so, dass die beiden halt wirklich so ihr ganzes Leben eigentlich relativ glücklich miteinander verbracht haben. Und das ist ganz, ganz großes Storytelling, meiner Meinung nach. Und deswegen, da war, sage ich, echt noch Chapeau, Disney-Pixar. Beim Film ging es da leider nicht ganz so gut weiter und wie wir mittlerweile wissen, in den letzten 10 Jahren leider auch nicht mehr so für Disney-Pixar, aber damals waren die wirklich noch, das war noch richtig Peak-Pixar.
Ich glaube, du hast, glaube ich, auch so eine Anfangssequenz da wieder rausgeholt, was im Allgemeinen ganz, ganz viele Leute zu Tränen gerührt hat und das auch zu,
ja, klar,
was soll ich dazu genau noch weiter sagen, außer jetzt bin ich mal, spiel ich mal den Alex, er wurde verdammt gut bezahlt, glaube ich, für einen Ballonverkäufer im Zoo.
Also. Das stimmt allerdings. Aber das waren andere Zeiten. Früher war das so. Das waren
andere Zeiten, Alter. Wie geil wäre das, Alter? Verkaufst Ballons und kannst dir ein Haus leisten. Okay, dann hapert es seit dem und dem Urlaub, aber du verkaufst Ballons.
Aber du, wie du schon sagst, man kann dazu auch wirklich nicht mehr dann so viel sagen. Deswegen kannst du eigentlich auch direkt weitermachen.
Bei mir bleibt es irgendwie ein bisschen Gewalt. Ein bisschen Gewalt ist mit drin, sage ich mal. Ja. Ich bin darauf gekommen, ich habe ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich gesagt, vielleicht bringst du mich ja durch deine Filme auf einen Film, also auf den dritten Film, weil ich bin ja ohne dritten Film hier reingekommen und ich lasse mich inspirieren durch deine Filme und das hast du auch wirklich gemacht. Und ich sag mal ein paar Stichworte, vielleicht fällt dir der Film ja ein, das mache ich mal ein Spiel mit dir, das heißt, ach, wie hieß das nochmal, nicht auffallen. Das bedeutet, kein Sheriff erschießen. Das bedeutet, keine verdammte Tankstelle in die Luft sprengen. Irgendwie so war das. Kannst du dich daran erinnern?
Es geht,
du kannst doch nur, meckern, meckern, meckern.
Du musst dir jetzt vorstellen, ich halte mir jetzt eine Hand vors Gesicht, aber eigentlich musst du dir vorstellen, dass hier ein Loch ist und ich da durchgucke.
Dabei trinkst du einen, ich glaube, Tequila oder einen Whisky und wir hören dazu Tito und Tarantula, wo dann wirkliche, etwas spanisch klingende Musik ist. Okay, das war jetzt gerade ein Insider. Genau, ich spreche von From Dusk Till Dawn. Den habe ich jetzt hier spontan mit reingebracht. Und ich denke mal, jetzt die Anfangssequenz würde mich jetzt nicht mehr so die Kinnlade runterziehen, dass ich sage, wow, what the fuck, was ist das denn? Hammer. Mäßiges, was ich gerade gesehen habe. Aber weil wir ja 3 Jahrzehnte vor der Glotze, unser Podcast hier heißt, bringe ich mal den jugendlichen Dennis hier mit rein. Und als der jugendliche Dennis diesen Film zum ersten Mal gesehen hat und diese Anfangssequenz gesehen hat, war die schon ziemlich legendär und war die schon ziemlich cool. Und ich war auch nicht der Einzige mit dieser Meinung. Und zwar beschreibe ich euch jetzt ein bisschen diese Anfangssequenz für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, die zu jung sind oder die den Film vergessen haben. Und zwar sieht man einen, ja, Liquor Store, eine Art Tankstelle, einfach irgendwo mitten in der Wüste von New Mexico ist das, glaube ich. wie ein Sheriffwagen, so typische amerikanische Sheriffwagen, da angefahren kommen. Der Sheriff geht rein und er führt halt so ein Gespräch mit dem Mitarbeiter dort, der da halt, ja, so versucht, seinen Arbeitstag dort rumzukriegen, mehr oder weniger dem Sheriff zuhört und der Sheriff hält halt so einen Monolog von den aktuellen Tagesgeschehen, die da so herumgehen, dass da so zwei Bankräuber sind, die ihr Unwesen treiben und dass er erzählt, ach, die ganze Welt geht irgendwie zugrunde und man hört halt was von diesen zwei Bankräubern, zwei Brüdern, die irgendwie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Naja, und dann verabschiedet sich dieser Sheriff kurz auf Toilette, sagt noch kurz, dass er da auf Toilette gehen muss, auf ein bisschen derbere Art und Weise, glaube ich. Und auf einmal kommen aus dem Hintergrund zwei Bankräuber mit jeweils einer Geisel, gespielt von, also die nicht die Geiseln, sondern die Bankräuber von George Clooney und Quentin Tarantino, das sind die Gecko-Brüder in dem Film, und halt den Tankstellenbesitzer sagen, dass er seinen Job machen soll. Ne? Der war vorher eingeweiht und er meint so voll wegen völlig verzweifelt, auf einmal fällt ihm alles aus dem Gesicht und er meint so, ich gebe doch hier meine verdammte Mühe, der scheiß Sheriff, der merkt doch gar nichts. Ja, und man merkt auf einmal, ja, es ist eine mega Anspannung da. Und vorher war das ein Film, es ging rein, das Auto kommt angefahren, dieses Bild, ich meine, es ist ein alter Film von 1996, ein bisschen grisselig, so ein bisschen Grindhouse-mäßig, würde man jetzt schon sagen. Die Hitze flimmert. Und bevor diese Szene ist, bevor man diese Gecko-Brüder sieht, da weiß man gar nicht, was geht denn ab? Was soll das eigentlich? So ein Sheriff, der da irgendeine Scheiße labert und ein gelangweilter Tankstellenpächter. Und naja, durch einen dieser Brüder, Richard, eskaliert die Situation, was ich hier eben gerade noch die Beispielsätze erwähnt habe, mit einem Erschießen von Leuten, mit einem in die Luft jagen einer Tankstelle, dass das alles nicht dazu beiträgt, dass man nicht auffällt. Endet ja diese Anfangssequenz. Die beiden fahren halt los. Tito und Tarantula, der Song läuft. Und Benny, du hast es ja schon gezeigt, einer der Brüder hat sich auch verletzt. Es gibt ein Loch in der Hand, in dem er durchschaut und das Ganze ganz cool mit Panzertape wieder abklebt. Gehört auch noch ein bisschen zur Anfangssequenz, aber die Anfangssequenz für mich besteht halt nur aus dieser Tankstellenszene. Und das hat der damalige Dennis ziemlich cool gefunden und ich glaube, ich würde es jetzt immer noch mal feiern, wenn ich einfach mal den Film mal irgendwann mal wieder sehe. Ich habe ihn sehr, sehr lange Zeit nicht gesehen, aber wir sind die Filmfelder das 3 Jahrzehnte voll Klotze und das hat sich in mein Filmfelder das Gedächtnis reingebrannt. Und ich bin immer noch Fan von diesem Film, auch wenn er jetzt kein Meisterwerk ist. Er ist Kult, er ist mein Kultfilm. Du bist ja nicht so ein riesengroßer Fan von dem Film, ne?
Doch, ich mag den aber auch sehr gerne. Und wisst ihr was, weil wir ja so gut in der Zeit sind und ich eh einen vierten Film hab. Weißt du was, ich nehme den jetzt einfach noch. Einfach,
du weil hast ich mir also nicht vertraut.
Zu Recht. Nein, hab ich auch nicht. Aber wie gesagt, diesen Film hatte ich halt damals, als ich unsere Liste angelegt habe, schon reingeschrieben in diese beste Eröffnungssequenzen. Ich hatte mich nur heute dann relativ kurzfristig gegen den entschieden, weil ich halt mit oben irgendwie einen Film reinnehmen wollte, der auch nochmal vielleicht ein bisschen in eine andere Kategorie schlägt. Aber wenn wir jetzt ohnehin noch die Zeit haben, dann nehme ich den auch noch. Und ich halte es bei dir noch einfach ein bisschen kürzer. Ich möchte kein Produkt meiner Umwelt sein. Haha, so beginnt nämlich dieser Film mit Bildern von den von Unruhen in Boston und gesprochen wird dieser Satz von Jack Nicholson. Und naja, im Endeffekt kannst du sagen, dass diese Eröffnungssequenz zweigeteilt ist. Denn erstmal sehen wir diesen, ich nenne ihn jetzt mal Mob-Boss, Frank Costello, der darüber erzählt in einem Monolog, dass er halt kein Produkt seiner Umwelt sein will. Und dazu sehen wir dann halt Szenen, einerseits wie er aus einer Werkstatt auf eine Person zugeht und der etwas über seine Welt erzählt. Andererseits haben wir ein bisschen so einen Zusammenschnitt zu The Rolling Stones' Gimme Shelter, wie dann so das Leben da so in Boston ist. Außerdem sehen wir einen Jungen, der relativ früh mit diesem Frank Costello in Berührung kommt. Und das Finale ist dann halt auch so, wie war das nochmal mit, was ist der Unterschied, ne? Von wegen, es ist egal, wer dir eine Knarre an den Kopf hält. Es ist letztlich, macht es keinen Unterschied. Und das zeigt ja auch schon genau darauf hin, deutet darauf hin, wohin dieser Film geht, nämlich The Departed von Martin Scorsese. Das ist so gesehen Eröffnungssequenz Nummer 1, die dann auch noch ein bisschen zeigt, wie der junge Matt Damon halt von Frank Costello so gesehen eingeladen wird. Eröffnungssequenz Nummer 2. Wir sehen Leonardo DiCaprio beim Vorstellungsgespräch bei Martin Sheen und Mark Wahlberg, die ihm einreden, dass er da nichts zu suchen hat und dass er eigentlich undercover gehen müsste, weil er da eher hingehört als zu der Polizei. Dann kommt Lied Nummer 2, nämlich I'm Shippin' Up to Boston von den Dropkick Murphys, und es wird gezeigt, wie ein Leonardo DiCaprio sich in Knast begibt und dort aufbaut, um dann später eine Kriminellen, ich mache kriminellen Karriere jetzt absichtlich in Anführungsstrichen, führt. Und das ist halt so ein bisschen so dieses, von der einen Seite zur anderen, bringt beide Öffnungssequenzen so ein bisschen mit, und das ist auch ein Grund, warum ich mich heute gegen den Film entschieden kann. Ich kann ihn jetzt nicht so genau wiedergeben, weil es bei mir doch ein bisschen länger her ist, als ich das gesehen habe. Aber das habe ich noch so ungefähr noch vor Augen gehabt. Und ich fand diese Eröffnungsszene von The Departed immer sehr, sehr hervorragend. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja häufiger schon erwähnt worden bei The Departed. The Departed ist wirklich in ganz, ganz vielen Momenten, es ist ja wirklich ein 1:1 Remake von Infernal Affairs. Aber es gibt immer diese Ausbrüche, nämlich so wie diese Anfangssequenz oder auch später andere Sachen, die sind halt wieder komplett anders als bei Infernal Affairs. Und diese Anfangssequenz ist halt nochmal was komplett Eigenes, was Scorsese da gemacht hat. Und deswegen mag ich The Departed auch nach wie vor immer noch ein bisschen mehr als Infernal Affairs. Weil ich finde halt, der Film hat noch ein bisschen so dieses, ein bisschen mehr Cinema-Flair, was vielleicht Infernal Affairs, weil das halt so ein asiatischer Krimi ist, nicht unbedingt in jedem Moment hat. Den hat diesen Cinema-Flair, den hat die Part hier so absolut Cinema, Martin Scorsese-Style, den hat er einfach noch ein bisschen mehr. Und das, und diese Eröffnungsszene, die trägt er halt auch zu bei, weil die so super gemacht ist, auch mit diesen beiden großartigen Liedern von den Stones und von Dropkick Murphys. Und das kriegt mich halt einfach, weil es auch genauso mein Ding ist einfach. Und Boston sowieso.
Es gibt immer so kleine Momente da, die Szene, wo Leonardo DiCaprio im Knast ist und Dropkick Murphys, das Lied dann läuft und die in der Knastreihe sind und dann der von einem anderen Knackis angesprochen wird, ey, bist du nicht der Cousin von dem und dem? Ja, bin ich. Ja, der ist auch ein bisschen zurückgeblieben, ne? Und dann ja nichts für ungut. Und er, Leo macht so eine kleine Geste so und dann dies wenige, was sie da bringen, und die verstehen sich einander. Es ist immer so diese ganzen kleinen Momente, wo ich mal bei Filmen sowieso immer so gerne drauf achte. Das ist irgendwie so eine coolere Part so ein bisschen. Also man merkt auch bei beiden Szenen, Frank Costello, man denkt normalerweise so Mafia-Boss, ich meine, wir sind Mafia-Fan, also Mafia-Film-Fans, aber dieser Frank Costello, der ist schon irgendwie auch unangenehm. Der ist nicht der sehr coole Mafia-Boss, sondern der hat auch wirklich eine widerliche Art und Weise. Man merkt so richtig, das ist ein widerlicher Mensch. Der wird halt in dieser Anfangssequenz eingeführt. Wenn du aufpasst, dann siehst du schon, okay, nee, das ist einfach nicht so der Anti-Held. Oh, nee, es ist nicht ganz sauber. Ich finde, diese paar Minuten, die sich der Film dann Zeit nimmt, schafft erst ganz viele Charaktere. Du hast ja auch gesagt, dass die Szene mit Leonardo DiCaprio, die Martin Sheen und Mark Wahlberg, der sehr laut ist, sehr direkt ist.
Ja, aber
ist.
Das wissen wir ja auch, Mark Wahlberg ist der Scene-Stealer in The Departed. Ich bin kein großer Wahlberg-Fan, aber das ist wahrscheinlich sein bester Film mit.
Bringen sie halt verschiedene Charaktere rein. Am besten finde ich noch von Leonardo DiCaprio, aber es liegt auch, glaube ich, daran, dass es Leonardo DiCaprio ist, der halt, wo man halt merkt, wenn man den Film nochmal sieht, das ist halt zu Recht einer der besten Schauspieler mit seinen ganzen Gestiken. Wenig Mimik, also was heißt wenig, durch wenig Mimik, man dadurch weiß, okay, was denkt diese Person? Meisterwerk. Eine Szene verstehe ich bei Departed nicht. Und es ist auch relativ am Anfang, nämlich wo er das Polizeigebäude betritt. Und da gibt es eine kleine Szene. Wie soll ich das beschreiben? Es wird auf ihn gezoomt oder das ganze Bild ist schwarz. Nur er ist zu sehen, also ein Bild, also ein runden Bild. Und dann vergrößert sich das Bild und man sieht dann das ganze Gebäude. Kannst du dich irgendwie daran erinnern?
Nicht so richtig, nein, leider.
Bild ist schwarz, man sieht nur ihn als Ausschnitt. Der Ausschnitt ist aber rund.
Meinst du jetzt Damon oder DiCaprio?
Das war DiCaprio, glaube ich.
Okay.
Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube immer noch, dass es irgendwie eine Szene ist aus der asiatischen Version, sage ich mal. Den Film habe ich immer noch nicht gesehen. Reizt mich komischerweise nicht, weil ich mir sage, okay, wie schaffe ich diesen Film auseinander? Also, naja, ich sage jetzt nicht dazu. Ich verstehe einfach diese Anfangssequenz. Es gibt manchmal so kleine Filmszenen, die ich, von Filmen, die ich ganz oft gesehen habe, aber die ich nicht verstehe. anderes Beispiel, ich muss das kurz mit reinbringen, ist die Glücksritter. Trading Places, kennst du ja auch, ja, hast du auch schon oft gesehen. Klar. Kennst du die Szene, wo Eddie Murphy dort im Büro sitzt und die beiden Duke-Brüder erklären ihnen, mit welchen Rohstoffen sie handeln? Gefrorenen Orangensaft, Getreide, ja, doch, klar. Und natürlich Gold.
Ja,
da und in einer Szene guckt McMurphy, wollte ich gerade sagen, das liegt daran, dass wir über die Party gerade geredet haben, guckt Eddie Murphy in die Kamera. Er durchbricht die vierte Wand sozusagen. Er sagt zwar nichts, aber er durchbricht die vierte Wand. So habe ich es zumindest bei mir noch im Kopf. Wir haben den Film oft gesehen. Und das habe ich bis heute nicht verstanden. Ob da irgendein englischer Satz, englischer Joke irgendwie daraus mir abhanden kommt, weil ich nur die deutsche Synchro immer sehe. Ey, wenn ich die mal sehe, dann nehme ich die Szene mit dem Handy auf und ich schicke es dir, dann zeige ich das bei beiden Filmen, was ich meine. Mehrmals gesehen, mehrmals bis heute nicht verstanden, was dahinter steckt, und das macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig. Das sind so kleine Sachen, Einblicke in meinem Film nicht wissen, sage ich mal.
Das haben wir ja alle, deswegen gucken wir ja weiter Filme, um es zu füllen. Und um Quizze damit zu gewinnen, wollte ich nur mal hier so reinschreien.
Oder Quizfragen zu erstellen. Genau, mit welchen, jetzt seid ihr schon mal, ihr Zuhörer seid schon mal, ich werde die Frage mit reinbringen, mit welchen Rohstoffen handeln die Duke-Brüder bei die Glücksritter?
Wow, ich das glaub, ist wirklich, das ist special.
Ja, das nehmen wir aber mit einer Multiple-Choice-Frage dann. Weil sonst das ist kann es echt,
man machen. Das kann man machen.
Gefrorene Orangensaft, Getreide, Gold. Nee, es kommt zwar noch Beef mit dabei. Schweinespeck. Manche Szenen kann ich mir merken, besser als du.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Es soll doch so was geben.
Manchmal merkt man sich halt komische Sachen. Das ist halt einfach so.
Ich finde sie nicht komisch, aber okay.
Manchmal kann man sich auch nicht merken, dass irgendwelche Menschen Stifte in der rechten Hand halten. Wieder ein Insider. Heute haben wir hier die Insider.
Klar. Ich glaube, für diese Episode, ich meine, es gibt ganz, ganz viele Filme, wo die Anfangssequenzen einen so catchen, wo man sich sagt so, wow. Natürlich wird halt auch bei Filmen sehr viel drauf Wert gelegt. Okay, der Anfang muss auch passen, der Anfang muss irgendwie cool
genau
sein.
Genau, das ist so. Es halt, ne?
Aber ich finde, jetzt habe ich schon ein paar Beispiele so reingeliefert.
Das ist vor allen Dingen im Endeffekt, ist es auch eine Kategorie, die kannst du halt immer noch weiter ausführen. Ne? Da hast du bestimmt in 2 Jahren hast du noch ein paar weitere Ideen, die du hier reinnehmen kannst.
Ich denke mal, Alex, wenn er heute Zeit hätte, würde er auch gewisse Filme mit reinbringen.
Ja, wahrscheinlich andere als wir, das stimmt wohl.
Und ein Film ist eine Serie.
So, aber ich würde sagen, dann sind wir auf jeden Fall heute schon mal durch. Ihr habt mal wieder eine neue Folge der Filmfellers gehabt. Ich verabschiede mich, danke, dass ihr zugehört habt. Hört uns weiter, kommt zu unserem Quiz ins McMurphys. Wann es genau stattfindet, Dennis wird hier nochmal Werbung für machen und an Dennis übergebe ich jetzt auch.
Ich verabschiede mich auch aus dem Murphys Eck heute mit Teppich. Der Teppich macht den Raum erst richtig gemütlich. Bleibt uns treu. Auch immer.
Macht's gut.
Filmfellers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.